Wir haben im ersten Vortrag also darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass der Herr Jesus uns ein Vorbild ist im Umgang mit seinen Jüngern, wie er Leiterschaft gelebt hat und wie er sie bewiesen hat und wie man das nachschauen kann in der Bibel. Und im zweiten Vortrag habe ich versucht, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, wenn wir über Leitung in der Gemeinde reden, dass das unbedingt seine Berechtigung hat, aber dass wir nie vergessen dürfen, wer die Gemeinde wirklich leitet und dass wir uns immer wieder an ihn wenden dürfen und uns auch klar machen müssen, er ist das Haupt seiner Gemeinde, er ist die Mitte. Und wenn wir das verinnerlichen und wenn wir das wirklich leben in unserem Gemeindeleben, dann werden wir merken, wie Freude in unsere Gemeinden einzieht und auch Freude in unsere Herzen einzieht. Jetzt ändern wir das Thema ziemlich stark und nachdem ich mich so ein bisschen mit dem Christoph abgesprochen hatte, dass er so die Basics hier behandelt, habe ich mich gefragt, was müssen wir eigentlich als Brüder vor allen Dingen, und hier sitzen ja doch 98% Brüder, aber die Schwestern sollen bitte gerne hier bleiben. Was müssen wir beachten, um überhaupt die Kriterien zu erfüllen, einen Ältestendienst in einer Gemeinde zu tun? Und euch ist aufgefallen beim Lesen der Schrift, dass es zwei Knackpunkte gibt. Und der erste Knackpunkt ist deine Familie. Und der zweite Knackpunkt ist deine Ehe. Und damit sind wir bei einem sehr empfindlichen Bereich. Ein Bereich, der heute unter Beschuss steht. Dieser Verkläger der Brüder in Offenbarung 12 hat es darauf abgesehen, Familien und Ehen zu zerstören. Und seine Erfolgsquotient ist beängstigend hoch. Und die beiden Gesetze, die 2017 in Deutschland verabschiedet wurden, nämlich die Ehe für alle und die Aufhebung der Zweigeschlechtigkeit, haben genau dieses Ziel im Auge. Es gab noch nie in der Geschichte diesen Wahnsinn und diesen Schritt, dass eine Gesellschaft oder gleich mehrere Länder in Europa gesagt haben, wir werden die Institution Ehe abschaffen. Das hat man nicht gewagt bisher. Warum auch immer. Ich habe einen Sohn, der ist Geschichtslehrer. Ich habe den beauftragt, bitte, ich bin nicht so ein Geschichtsfan, grabe doch mal die letzten 2000 Jahre durch. Gab es so etwas schon mal in Europa? Gab es ein Land, was von allerhöchster Ebene gesagt hat, dieser Baustein Ehe, den werden wir abschaffen, radikal abschaffen. Und Baustein Ehe bedeutet, dass Gott in 1. Mose 2, Vers 24, in einem Vers die Ehe definiert. Das hätten wir Menschen wahrscheinlich nicht hingekriegt, eine so komplizierte Sache in einem Vers zu beschreiben. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, er wird seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das sind drei Schritte, wo ein Einssein von außen nach innen beschrieben wird. Und Gott hat gesagt, ich habe die Erde geschaffen, ich habe den Menschen geschaffen und ich habe den Menschen in zwei Ausführungen geschaffen, nämlich männlich und weiblich. 1. Mose 1, Vers 27. Und ich lege jetzt fest, wenn Menschen in einer Gesellschaft zusammenleben, dann soll ein Mann eine Frau heiraten und sie sollen eine ganz besondere Beziehung eingehen, die unglaublich tief ist, sodass am Ende Gott sagt, dass die Leute euch nicht mehr auseinanderhalten können, weil ihr ein Fleisch seid. Also mit ein Fleisch ist nicht nur Sexualität gemeint, sondern das ist, dass zwei Menschen wirklich zusammenwachsen. Und sie sollen zusammenbleiben, bis der Tod sie scheidet. Das lege ich fest. Und das haben wir nicht angetastet. 2017 Jahre. Und nach diesen 2017 Jahren, nach Christus, sagen wir, wir werden das ändern. Das gilt nicht mehr als eine verbindliche Form des Zusammenlebens, sondern alle anderen Formen werden möglich. Und ich möchte euch das nochmal in aller Deutlichkeit vorstellen, was das für ein Affront gegen den Schöpfer ist, der ja das Sagen hat, der uns die Spielregeln mitteilt, wie das überhaupt gehen soll. Und es wird zur Folge haben, und das sehen wir jetzt schon, dass die Gesellschaft, in der wir leben, äußerst deformiert wird. Menschen können nämlich nicht so leben. Ein Kind kann nicht mit zwei Vätern groß werden. Es kann nicht mit zwei Müttern groß werden. Wir können uns auch nicht vermehren. Wir können nicht in polyamoren Beziehungen leben. Es wird uns als Gesellschaft zerstören. Und das erleben wir, wenn du mal ein Praktikum machen willst in einem Jugendamt in der Uckermark, kannst du das gerne machen. Du brauchst starke Nerven. Da sitzt der Oberstreetworker von Brandenburg. Bitte sprecht ihn in der Pause an, wie die Situation auf den Straßen aussieht und dass wir auf dem Reiherhals in den letzten beiden Corona-Jahren unsere Freizeitarbeit ohne jede Einschränkung machen durften, hängt damit zusammen, dass das Land Berlin und Brandenburg dermaßen mit der Jugendarbeit mit dem Rücken zur Wand steht, dass sie sagen, wenn der Sommer kommt und wenn die Ferien kommen, dann sind unzählige Massen von Kindern und Jugendlichen auf der Straße. Und wenn wir dann den freien Trägern noch verbieten, sich um diese Kreaturen zu kümmern, dann haben wir noch ein viel größeres Problem als noch ein paar Covid-Kranke. Und da hat Gott in seiner Güte uns immer am 27.06. ein Gesetz geschickt im Land Brandenburg, wo wir auf dem Reiherhals die Information bekamen, übrigens, sie können ihre Kinderfreizeiten ohne jede Einschränkung machen. Und das war wie ein Stück Himmel. Das ist also passiert. Da sage ich als Vorspann, um langsam zu meinem Thema zu kommen, denn ihr habt gelesen in 1. Timotheus 3, eine Voraussetzung für einen Ältestendienst ist, dass wir unserer Familie vorstehen. 1. Timotheus 3, Vers 3 in der Mitte, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterordnung hält mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes besorgen? Und das können wir nicht ignorieren. Und ich frage mich manchmal, wenn ich zu Gemeinden komme, die also irgendwie mir erzählen, ja, wir haben ein ganzes Pool von jungen Leuten und die könnten ja alle mal einen Ältestendienst tun, dann frage ich mich, habt ihr wirklich so viele Leute, so viele Männer zwischen 30 und 45, die also überhaupt erstmal eine Familie haben, die sich auch schon in der Familie bewährt haben, dass ihr sagen könnt, der Bereich, tadellos, wir können darüber nachdenken, die irgendwo zu ermutigen, auch die Herde Gottes zu hüten. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, weil ich ziemlich oft zum Thema Ehe und Familie unterwegs bin, gerne zwei Vorträge zu halten, einen Vortrag über die Familie und einen Vortrag über die Ehe. Den über die Ehe möchte ich gerne morgen halten und den über die Familie, da bin ich jetzt regelrecht glücklich, dass ich noch ein bisschen länger sprechen darf, mit dem möchte ich jetzt gerne beginnen. Und ich möchte gerne aufzeigen, was es bedeutet, Familienleben zu leben, von den Fehlern von Personen aus der Bibel zu profitieren und daraus unsere Schlüsse zu ziehen und möglichst diese Fehler nicht zu begehen. Ein zweites Vorwort. Das zweite Vorwort, das ist mir auch sehr wichtig. Wir haben wahrscheinlich keine bessere Möglichkeit, heute missionarisch nach außen zu arbeiten, indem wir unseren Nachbarn ein harmonisches und fröhliches Familienleben präsentieren und unsere Häuser öffnen und sie einladen, sich das mal anzuschauen. Das wirkt für die Leute fast wie aus einem anderen Film. Ich glaube, wir brauchen noch 5 Jahre, dann wird man unsere Lebensweise als eine alternative Lebensweise schildern. Da gibt es tatsächlich Leute, die leben noch so wie früher zusammen. Weißt du, die heiraten und der Mann, der rennt jetzt schon jahrelang immer mit derselben Frau rum. Das ist doch irgendwie komisch. Aber sie werden euch nicht auslachen, denn uns lachen sie auch nicht aus in Lüchen und in Retzow, sondern sie sind eigentlich ein bisschen neidisch. Denn wir haben unsere Nachbarn alle kennengelernt. Und wir kennen kaum jemand, der nicht einen Bruch hat in seinem Lebenslauf, dessen Ehe nicht geschieden wurde, der irgendetwas Trauriges erlebt hat. Man versucht, das zu kaschieren. Man sucht irgendwie das Beste daraus zu machen. Aber es bleibt so ein Grundfrust im Leben. Und wenn wir das jetzt schaffen, den Leuten zu zeigen, wir leben nach Regeln, die in der Bibel stehen, Und diese Regeln führen dazu, dass wir nicht nur eine Grundfröhlichkeit besitzen, sondern dass wir wirklich eine große Freude haben an unserem Leben. Also, dass wir auch mal durch Talsohlen gehen, keine Frage. Aber auf jeden Fall möchte ich uns sehr motivieren, nicht nur in Bezug auf Ältestenschaft ein Auge auf unser Familienleben zu haben, sondern überhaupt unser Familienleben als eine Chance sehen, in einer völlig deformierten und kaputten Welt zu zeigen, dass es noch normale Bereiche gibt. Ich vergleiche das gerne mit Legosteinen. Ihr habt alle zu Hause Legosteine, wenn ihr die, also vielleicht noch in der Kiste für die Enkel. Und wenn ihr die jetzt nehmt und tut die in den Ofen bei 200 Grad, lasst die 20 Minuten drin, holt die wieder raus, sehen die ziemlich traurig aus. Also deformiert. Das kannst du gern mal machen und dann gibst du es deinen Kindern oder deinen Enkeln und sagst dir, ich wünsche dir viel Freude beim Spielen. Und dann sagen die Enkel oder die Kinder zu dir, Papa, es geht gar nicht mehr. Es passt nicht mehr zusammen. Und dann kannst du deinem Kind etwas erzählen über die Ehe für alle. Das ist so, wenn man in der Gesellschaft die Bausteine kaputt macht, ja, und dann passt es nicht mehr aufeinander und es geht nicht mehr. Und ich interessiere mich lebhaft für Soziologie, für Gesellschaften. Ich beobachte, was passiert, wo Problembereiche aufbrechen, wo wir merken, dass wir mit der Gesellschaft wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und die Probleme noch nicht mal mehr ansatzweise beherrschen. Und bereits vor 20 Jahren, als mein ältester Sohn in der Schule war, kam er nach Hause und hat zu mir gesagt, Papa, ich bin übrigens der Einzige, der mit Vater und Mutter zusammenlebt. Der Einzige von 29 Kindern. Das war vor 20 Jahren. Heute sind meine Kinder, zwei meiner Kinder Lehrer. Und wenn sie aus der Schule berichten, ist es oft sehr traurig. Und meine Tochter sagt, wir müssten eigentlich nicht die Kinder erziehen, sondern wir müssten die Eltern erziehen. Denn die Eltern sind ja heute groß gewordene Kinder von vor 20 Jahren, die auch schon nicht erzogen worden sind. Oder denen man irgendwo unfairerweise auch die christlichen Regeln nicht mehr mitgeteilt hat. Und das führt zu solch fatalen Folgen, dass wir so eine schöne KfG-Konferenz dafür benutzen können, dass wir mal ruhig werden und eine Stunde über Familie nachdenken. Und ihr fragt euch vielleicht auch, wo ist da Luft nach oben? Wo kann ich Dinge korrigieren? Wo habe ich meine Prioritäten falsch gesetzt? Oft ist es ja die einschneidende Frage, wenn wir abwägen müssen, ob wir im Reich Gottes unterwegs sind oder ob wir besser zu Hause sind. Was ist eigentlich wichtiger? Das ist immer eine herzerforschende Frage. Aber das ist natürlich noch eine Luxusfrage. Dann kommen noch andere Fragen dazu, dass wir eine Fülle von Problemen haben, die wir irgendwie lösen müssen. Und dann gibt Gott uns in seinem Wort Beispiele, wo er uns vor fatalen Fehlern bewahren will. Und über einen Fehler möchte ich jetzt 20 Minuten etwas sagen. Und wir lesen aus Gottes Wort 1. Mose 29, Vers 31. Und als der Herr sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat. Denn nun wird mein Mann mich lieben. Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich gehasst bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wiederum schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sprach, nun, diesmal wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie wurde wiederum schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sprach, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf zu gebären. 5. Mose 21, ein Vers noch dazu. 5. Mose 21, Vers 15. Wenn ein Mann zwei Frauen hat, eine Geliebte und eine Gehasste. Die Biografie Jakobs, über die ich jetzt ein paar Punkte sagen möchte und die uns Gott auch sehr ausführlich beschreibt, ist eigentlich eine schöne Biografie. Denn wenn man die Lebenskoordinaten von Jakob verfolgt, gehen sie doch beständig nach oben. Das finde ich schön. Und so ein kleines triumphales Ausrufezeichen im Leben von Jakob finden wir in Hebräer 11, wo steht, ja, am besten wir lesen es, Hebräer 11, Vers 21, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Man könnte fast denken, er hat zielstrebig gelesen. Also Jakob erreicht gut sein Ende, finishing strong, das Ende, und Gott sagt, ich mache einen Haken dran. Von einem Fersenhalter, von einem Überlister, von einem Betrüger nimmt Gott ihn durch seine Lebensschule und schleudert ihn auch bei 800 Umdrehungen, aber er kommt irgendwie da an, wo Gott ihn haben will. Wie will Gott dich haben am Ende deines Lebens? Du sollst deine Beine auf dein Bett hochziehen. Du sollst deine Kinder segnen und dann sollst du sterben. Und das wäre ein schöner Tod, oder? Ganz im Gegensatz zu Noah, der stirbt, indem er seinen Enkel verflucht. Das ist kein schönes Ende. Und ich werde ihn fragen, wenn wir uns treffen im Himmel, Noah, warum hast du das getan? Es gab keinen Grund, den Kanaan zu verfluchen. Und das ist schwarz und weiß. Aber der Jakob am Ende, in 1. Mose 49, nimmt er seine Kinder und er segnet sie. Auch wenn der Segen der ersten drei Kinder im Wesentlichen sehr negativ ausfiel. Aber er hatte es auf dem Herzen, sie nicht nur zu segnen, sondern er gibt ihnen auch prophetisch einen Abriss der ganzen Geschichte des Volkes Israel. 1. Mose 49 ist eine gewaltige prophetische Schau von dem, was mit dem Volk in Zukunft passieren würde. Und Jakob segnet den Pharao. Also Jakob erreicht am Ende seines Lebens eine Würde, wo man gerne alles das vergessen möchte, was er vorher gemacht hat. Und ein ganz bemerkenswertes Erlebnis in seinem Leben ist 1. Mose 48, als sein Sohn Josef zu ihm kommt und er bringt seine beiden Söhne Ephraim und Manasse und er bittet seinen Vater, seine Söhne zu segnen, und dann kreuzt der Jakob seine Hände und er gibt dem Jüngeren den erstgeborenen Segen. Und man könnte ja denken, also Josef ist ja nun wirklich geistig seinem Vater bei weitem überlegen, und der Josef wird bei dieser Begebenheit ganz nervös und er sagt zu seinem Vater, was sagt er? Das steht alles in der Bibel. Er sagt ein bestimmtes Wort. Nicht so, mein Vater. Habe ich auch oft zu meinem Vater gesagt. Wir haben ja so Phasen in unserer spätpubertären Phase, wo wir denken, wir sind schlauer als unsere Eltern. Das hält eine ganze Weile an, bis wir dann entdecken, dass die Altvorderen auch nicht so ganz blöd sind. Das kann man vielleicht von Josef nicht sagen, der war hier nicht spätpubertär. Er war ein gestandener Mann, er war der zweite Mann nach dem Pharao. Und für ihn war es sicherlich auch etwas ganz Feierliches, A, überhaupt seinen Vater wieder lebend zu sehen, dann ihm dieses Grundstück da in Gosen zu besorgen. Und dann bringt er seine Söhne, stellt sie vor seinen Vater und sagt, ich möchte gern, dass du sie segnest. Und dann merkt er, dass irgendetwas schiefläuft. Und dann sagt er nicht zu meinem Vater. Und dann sagt der Josef etwas sehr Schönes. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Ein souveräner Jakob weiß, was er tut. Und Gott hat es ihm geheißen, dass das Schwächere umso mehr gesegnet wird. So war es schon bei Jakob und Esau übrigens. Und so ist es bei Ephraim und Manasse wieder. Und es geht nicht nach der Regel, es geht nicht danach, was Josef dachte, sondern der Jakob, und der Jakob ist hier in der Geschichte ein Bild von Gott. Und man kann das auf so viele Situationen in unserem Leben übertragen, wo wir den Eindruck haben, Gott, hier geht etwas schief. Du hast die Hände gekreuzt. Gott, du hast nicht aufgepasst. Dieser Unfall hätte nicht passieren dürfen. Dieses Erlebnis in meinem Leben, das hätte nicht passieren dürfen. Und dann kommen wir zu Gott wie aufgeregte Hühner. Und dann sagt Gott zu uns, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Ist das nicht schön? Ich finde das so. Also manchmal bietet die Bibel uns Stellen, wo man stille steht. Ich nenne die ja immer Verse mit Widerhaken. Also da kannst du nicht weiterlesen. Und dann denkst du, ja, es ist so. Es gibt nichts, was Gott nicht weiß. Es gibt nichts, wo er überrascht ist. Es gibt noch nicht mal etwas, wo er reagieren müsste. Denn Gott agiert immer. Gott reagiert nicht. Auch wenn man denken könnte, wenn man an den ganzen Heilsplan Gottes denkt, dass Jesus Christus dann bereit war, auf die Erde zu kommen. Das war doch eine Reaktion auf den Sündenfall. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass Gott überrascht war, wobei ich natürlich nicht schlauer bin als Gott. Aber das ist Gottes Eigenart und Eigenschaft, dass er agiert. Er ist Gott. Und hier gibt er uns so ein kleines Gemälde und diese Geschichte mit Jakob und Josef. Und dann sagt er zu dem Josef, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Und ich habe mir diesen Satz genommen und ich habe ihn mir aufgeschrieben auf ein Blatt Papier. Und ich habe es auf meinen Schreibtisch gelegt. Und ich habe mir gesagt, Klaus, lass es nie vergessen, egal was passiert. Und ich glaube, dass jeder bei uns Dinge in seinem Leben erlebt, die ihn tief traurig machen, die ihn vielleicht drohen zu zerbrechen. Ich habe eine Nichte, sie fährt vor 4 Wochen hier auf der Autobahn. Ich weiß gar nicht, wo die her, die waren irgendwie im Urlaub. Auf einmal kommt von hinten ein Auto angeschossen, 80 km/h schneller, raucht die von der Autobahn. Die 3 Burschen steigen schnell aus und verschwinden im Wald. Und ihr Mann ist schwerst verletzt, Blutungen im Kopf, Kopf aufgemacht, Decke abgenommen, Koma. Und sie ruft an und sie sagt, Klaus, kannst du nicht dafür beten, dass er wieder lebendig wird? Und jetzt haben wir 4 Wochen gebetet. Und er hat gestern mit seiner Frau telefoniert. Das erste Mal. Vor einer Woche hat er sie schon erkannt. Er wusste noch ihren Namen. Er weiß noch die Namen seiner Kinder. Und sie hat einfach nur geweint am Telefon. Und ich wünsche mir so sehr, als wir uns verlobt haben, meine Frau und ich, da haben wir damals zu DDR-Zeiten eine Anzeige verschickt. Das war damals so üblich, ja, so ein Kärtchen und so. Und da haben wir euphorisch, wie wir waren, oben drüber geschrieben, freut euch mit den sich Freunden. Dann kam ein Brief von einem alten Bruder und weint mit den Weinenden. Da habe ich gedacht, das hätte er auch etwas geschmackvoller machen können. Aber auch diesen Brief habe ich mir aufgehoben, weil das Letzte war, wo ich dachte, das passt überhaupt nicht zu meinem Typ. Ich bin nun mal fröhlich. Und ich möchte Freude haben und ich möchte die auch versprühen. Aber Gott möge mich mit der ganzen Heulerei irgendwie in Ruhe lassen. Und diesen Zahn hat Gott uns gezogen, indem ich inzwischen unzählige Leute beerdigen musste. Und da waren Leute dabei, die waren zwischen 35 und 40. Und wo die Mutter dann da saß mit ihren 3 kleinen Kindern. Und sie sagt, Klaus, kannst du nicht meinen Mann beerdigen? Und ich habe ihr gesagt, ich kann das nicht. Und da habe ich das meiner Frau erzählt. Und meine Frau ist so herrlich nüchtern, dass du manchmal verrückt wirst. Dann sagt sie, Klaus, ist doch ganz klar, wenn Gott das will, dann kannst du das auch. Ja, ich sage, toll, du bist einfach toll, bist du. Aber ich sage dir, dass ich es nicht kann. Und ich bin immer noch ich und du bist du. Dann haben wir uns ein bisschen gefetzt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich gebe nach. Der Klügere gibt nach. Wir fahren jetzt 2 Tage in ein Hotel und dann vergessen wir alles, das, was uns durch den Kopf geht und wir kommen runter und dann bist du auch in der Lage, mit mir zusammen jetzt diese Frau zu besuchen. Also man soll sich wirklich überlegen, wen man heiratet. 2 Tage ins Hotel, runtergekommen, alles vergessen. Und das Gespräch bestand in den ersten 15 Minuten einfach nur daraus, dass Klaus und Ute einfach nur geweint haben. Ja? Du sitzt da und du weinst. Und ich bin so froh, dass Gott bei Männern auch Tränendrüsen eingebaut hat. Wenn wir das doch nur früher lernen würden. Und alles, was ich der Frau an dem Gespräch, und ich kannte sie schon länger, ich kannte sie ganz lange, alles, was ich ihr sagen konnte, war, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Gott weiß, was er tut. Auch wenn ich es dir überhaupt nicht erklären kann, oder? Jeder Satz ist einfach nur blöd, ja? Man sagt einfach nichts, man nimmt sich in den Arm, aber man darf sagen, du, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Das war so eine Episode am Ende von Jakob. Aber worauf ich zu sprechen kommen will, ist 1. Mose 29. Jakob hat einen kapitalen Fehler in seinem Familienleben gemacht. Und jetzt richte ich mich mal an alle Männer hier. Und die Frauen dürfen zuhören, es aber nicht zu heftig gegen ihre Männer benutzen, irgendwann mal später. Also seid auch zart mit ihnen. Jakob begeht den fatalen Fehler, dass er sich zwei Frauen nimmt. Und Gott ist ja mein Schöpfer. Er hat nicht nur meinen Körper geschaffen, sondern er hat auch meinen Geist geschaffen, meine Seele geschaffen, meine ganzen mentalen Konstrukt. Und er hat bei mir einen Schalter eingebaut. Und falls hier ein Mann sitzt, der das noch nicht weiß, dann möchte ich dir das heute sagen. Und der Schalter bedeutet Folgendes, nach 5. Mose 21, Vers 15. Du kannst als Mann nur eine Frau lieben. Und das müsst ihr wissen, ihr verheirateten Männer müsst das wissen, weil die meisten von euch kommen irgendwann auf den Gedanken, wie es denn wäre, wenn man doch eine andere Frau hätte. Und wenn es denn eine virtuelle Frau ist. Und ich spreche aus Erfahrung, weil wir in der Paarberatung tätig sind, dass sehr, sehr viele christliche Männer pornografische Inhalte konsumieren. Das führt dazu, dass sie mit den sexuellen Aktivitäten ihrer Frau nicht zufrieden sind und dass sie deswegen denken, es wäre gut, für diese Späße besorge ich mir eine andere Frau. Vielleicht denkt ihr, ich bin völlig durchgedreht, aber ich rede aus Erfahrung. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm bei dir. Vielleicht denkst du nur, ja, meine Frau hat so Macken und die legt die auch einfach nicht ab und ach ja, sie wird auch älter. Wir Männer werden natürlich nicht älter, das ist auch wunderbar, dass das so eingerichtet ist. Wie wäre es denn, eine, die 20 Jahre jünger wäre? Ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Ich weiß nur, dass ich ein Mann bin und dass manchmal sehr schräge Gedanken durch meinen Kopf schießen. Und jetzt schreibt uns Gott eine Geschichte auf von Jakob und der hat Lea und Rahel. Und die Lea weiß, dass sie nicht geliebt ist. Und die Rahel wird geliebt von Jakob. Man kann ja mal ein Studium machen aus dieser Dreierbeziehung, denn die Rahel stirbt ja irgendwann. Und immer wenn die Rahel irgendwie auftaucht in der Bibel, hat man so seine Bedenken, was das für eine Frau war. Zum Beispiel der Satz, den sie sagt in 1. Mose 30, Vers 1, gib mir Kinder und wenn nicht, so sterbe ich. Das war nicht so sehr geistvoll. Also es war ja nicht eine Frage der Zeugungsunfähigkeit von Jakob. Die hatte er ja bewiesen, dass die Lea vier Kinder bekommen hat. Also der arme Kerl konnte ja einfach nichts machen. Und Gott hat zugehört. Und er hat dann so reagiert, dass er gesagt hat, Rahel, es ist okay, du wirst Kinder bekommen, aber du wirst sterben. Und auch wenn Rahel zu anderen Gelegenheiten aktiv wurde, war das nicht immer so ein Volltreffer. Also man könnte rückblickend sagen, war das überhaupt ein guter Gedanke, dass der Jakob, nachdem er mit der Lea sicherlich irgendwie betrogen wurde, also die Gepflogenheiten bleiben mir bis heute ein Rätsel, aber dass er das dann auch erst früh merkt und so, okay, war eine andere Welt. Aber er hätte ja sagen können, okay, ich bin jetzt verheiratet. Okay, mit der Falschen, das habe ich nicht gewollt. Aber dann zu sagen, okay, die stelle ich ins Regal und jetzt mache ich nochmal 7 Jahre und dann habe ich wenigstens die, die ich will. Die, die er wollte, konnte er nicht behalten. Die stirbt ziemlich schnell und sie ist ihm auch nicht zum Segen. Und als er später seinen Kindern etwas von einem Begräbnis erzählt, dann sagt er Folgendes in 1. Mose 49, Vers 31. Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich Lea begraben. Und das ist für mich so ein Hauch von Eingeständnis, dass er sagt, wisst ihr, meine lieben Freunde, wir stehen hier vor drei Doppelgräbern. Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka. Und da liegt Lea und daneben werde ich liegen. Und er sagt damit durch die Blume, eigentlich gehöre ich genau dahin. Das ist meine Frau. Aber das Leben ist anders gekommen. Er hat beide Frauen geheiratet und jetzt passiert etwas sehr, sehr Trauriges. Die Lea kann nicht damit leben, dass sie nicht geliebt wird. Vielleicht bist du nur mit einer Frau verheiratet. Dann möchte ich dir sagen, dass deine Frau nicht mit dir leben kann, wenn du sie nicht liebst. Und wenn du deine Frau zwingst, das zu tun, was Lea getan hat, nämlich, dass sie Leistung bringt, um deine Liebe zu bekommen, ist das das elendeste Leben, was man sich auf der Welt vorstellen kann. Und die Lea, ich bedauere die eigentlich einfach nur von vorne bis hinten, sie bekommt ein Kind. Kinder kriegen ist als ein Mittel, um die Liebe eines Mannes zu bekommen, ein sehr mühevolles Verfahren. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ich noch nie ein Kind bekommen habe. Aber ich war des Öfteren dabei. Und ich habe jedes Mal gedacht bei einer Geburt, die Schöpfung an sich ist ziemlich perfekt. Aber bei dem Kinderkriegen ist irgendwas schiefgegangen. Eine Quälerei. Mann, kann man das nicht irgendwie anders machen? Ja, die Elefanten, die spucken das so aus und machen noch ein Törö dabei und dann geht's einem... Geht's einfach weiter. Und meine Frau, die lag manchmal 24 Stunden im Kreissaal und du hast nicht gewusst, kriege ich sie da lebend wieder raus oder was ist hier eigentlich los? Ja, und dann schlägst du die Bibel auf und denkst, okay, hat Gott ja gesagt, mit Schmerzen sollt ihr Kinder gebären. Eine Folge des Sündenfalls. Also, Lea bekommt Ruben. Und als der Ruben dann 14 Tage alt ist, nimmt sie ihn, frisch gewickelt, klopft am Arbeitszimmer von Jakob, geht rein, sagt, Jakob, ich möchte dir Ruben zeigen. Und sie denkt, es geht so ein Hauch von Lächeln über sein Gesicht. Aber Ruben sagt, Lea, kannst du eben die Tür wieder zumachen? Es zieht. Ich habe auch noch einen Termin. Bab. Wegtreten. Das zweite Kind, das dritte Kind. Und eigentlich war die Lea selbstmordgefährdet. Das hältst du nicht aus. Und sie gibt ihren Kindern Kampfnamen. Und beim dritten Kind, Ruben, Simeon, Levi, da sagt sie, ich nenne den Levi Anhänglichkeit. Und wenn ich das dritte Mal in sein Arbeitszimmer gehe und zeige ihm den Levi noch, dann muss er sich mir doch anschließen. Und du siehst, wie diese Frau förmlich geplatzt ist. Also sie geht vor die Hunde. Und Jakob hat wieder einen Termin. Er hat wieder keine Zeit. Vielleicht hat er auch gesagt, du Lea, ich kann einfach nichts machen, ich liebe einfach die Rahel. Und egal, auch wenn du mir hier in schöner Regelmäßigkeit Kinder präsentierst, die müssen ja irgendwie gezeugt worden sein. Übrigens ist dieser Vers auch ein Beispiel dafür, dass Sexualität und Liebe einfach nichts miteinander zu tun haben. Levi, der vierte Sohn kommt. Und jetzt kommt für mich, eigentlich müsste jetzt Roland weitermachen, jetzt kommt für mich eine Sternstunde der Seelsorge. Was soll ich einer Frau sagen, die dermaßen mit dem Rücken zur Wand steht, die nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll und ihr viertes Kind bekommt, die hätte noch 13 Jungs gebären können und Jakob hätte immer dasselbe gesagt. Was sagst du denen denn? Wie soll sie sich denn retten? Wie soll die nicht durchdrehen? Und dann gibt es hier einen Vers in 1. Mose 29 am Ende, das hier steht, dass die Lea sagt, diesmal will ich den Herrn preisen und sie nennt ihn Juda. Also das ist doch heroisch, oder? Die Lea sagt, ich werde diesen Krieg mit Jakob nicht gewinnen. Ich kann ihn nicht ändern. Ich kann ihn nicht zwingen, mich zu lieben. Und wenn ich hier 10 Jungs präsentiere, die schon bei der Geburt Klavier spielen können, ich schaffe es nicht. Aber ich kann eins machen, ich höre auf zu kämpfen. Ich höre einfach auf. Ich nehme den Fuß vom Gas. Ich werde den vierten Jungen Jakob nicht zeigen. Ich werde eins tun. Ich hole das Liederbuch raus, ich setze mich ans Klavier, nehme meinen kleinen Judah auf den Schoß. Ich fange an zu singen. Und ich finde, die Lea, die hat im Himmel ein Denkmal verdient, oder? Dass sie das schafft und dass sie sich dadurch rettet vor dem Wahnsinn und dass sie ihre Blickrichtung ändert. Und ich glaube, dass das heute für viele Probleme, die wir haben, eine geniale Lösung ist. Hör auf, einen Kampf zu kämpfen, den du nicht gewinnen kannst. Vielleicht bist du in einer Beziehung, wo du sagst, mein Mann hat diese Macke und die bearbeite ich jetzt schon seit 8 Jahren und es ändert sich nichts. Dann kannst du eine Auszeit nehmen, du kannst das dem Herrn sagen, du kannst deine Misserfolge dem Herrn schildern, aber du kannst sagen, ich werde jetzt einfach mal den Herrn preisen. Das kannst du immer, immer. Wir Männer übrigens auch. Wir können uns aufregen über irgendetwas. Wir können ja dieses ganze Genöle einstimmen in der Gesellschaft, alle Probleme, wir kennen ja nur noch Krisen, wanken von einer Krise zur anderen. Oder wir entscheiden uns, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen und zu sagen, ich fange an, den Herrn zu preisen. Und dann sagen die anderen, bist du denn bekloppt? Kannst doch nicht hier mitten in deinem Gedöns den Herrn plötzlich preisen. Doch, ich kann das. Was hätte denn die Lea davon abhalten können, den Herrn zu preisen? Nichts und niemand. Kann ihr doch keiner verbieten. Noch nicht mal Jakob konnte ihr das verbieten. Der hat ihr die Liederbücher nicht weggenommen. Sie konnte den Herrn preisen. Und irgendwie muss die Lea das alles verarbeitet und verkraftet haben, dass der Jakob am Ende seines Lebens sagt, und wisst ihr, neben wem ich begraben werde? Neben Lea. Da gehöre ich hin. Da liegen schon die beiden und wir beiden liegen da auch. Warum behandle ich das so ausführlich? Ich möchte bei euch Männern diese Überzeugung vertiefen, dass ihr niemals auf den Gedanken kommt, eine andere Frau zu lieben, wenn ihr verheiratet seid. Und ich weiß, dass die Gedanken spazieren gehen. Und ihr kennt alle den Ausspruch von Luther, dass es wohl sein kann, dass die Vögel über unserem Kopf kreisen, aber dass wir immer noch was dagegen tun können, dass sie auf unseren Häuptern Nester bauen. Und deswegen geh mit deinen Gedanken ins Gebet. Es gibt eine Stelle in 2. Korinther 10, glaube ich, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam des Christus. Und ich glaube, in der Gedankenwelt sind wir extrem anfällig. Und wenn du gerne deiner Gemeinde dienen möchtest, wenn du ein Hirte sein willst für deine Gemeinde, wenn du gerne Verantwortung übernehmen willst in deiner Gemeinde, dann musst du deiner Familie vorstehen. Und wenn du deiner Familie vorstehen willst, darf deine Ehe keinen Kratzer kriegen. Es ist gesetzt und ich finde, du musst auch was dafür tun, dass deine Ehe frisch und lebendig bleibt. Der Herr sagt ja schon mal, freue dich an der Frau deiner Jugend. Ich könnte jetzt ein paar Tipps geben, was ihr bei eurer Ehe machen sollt, damit die immer so ein bisschen prickelnd bleibt. Aber ihr seid ja selbst auch über 18, ja? Nehmt eine Auszeit. Fahrt 3 Tage an die Ostsee. Geht am Meer spazieren. Am ersten Tag sagt ihr gar nichts, am zweiten Tag sagt ihr ein bisschen mehr, am dritten Tag kommt ihr mal richtig ins Gespräch. Ihr müsst etwas in eure Beziehung investieren. Das weiß jeder Maschinenbauer, das weiß jeder, der ein Auto hat. Du fährst zum Service, oder? Was hast du für ein Auto? Elektrokarre? Da wird nichts dem Zufall überlassen. Keiner verpasst den Radwechsel in den nächsten 4 Wochen. Und die Winterräder drauf. Und? Deine Ehe braucht keinen Radwechsel? Braucht nicht mal einen Ölwechsel? Mal irgendwie, wo man denkt, das könnte man doch mal erneuern. Oder ihr nehmt euch mal ein Glas halbtrockenen Rotwein, setzt euch mal abends zusammen Und dann hast du mal den extremen Mut und fragst deine Frau, sag mal, jetzt mal ehrlich, gibt es irgendwas, was dich extrem an mir ärgert? Also ich kann mir das natürlich nicht vorstellen, aber meiner Frau fällt vielleicht sogar was ein. Ey, wir haben so viel Ehearbeit gemacht und wenn du dich da mit Leuten unterhältst, dann denkst du, da sitzt dir ein Ehepaar gegenüber, 20 Jahre verheiratet und sie haben sich nie gegenseitig die Frage gestellt, ob sie irgendetwas stört an dem Ehepartner. Und ich frage mich, worüber haben die geredet? Das kann man doch mal machen. Und vielleicht schaffen wir es ja doch mit einer heroischen Kraftanstrengung, uns irgendwie zu ändern. Also ich bin jetzt 35 Jahre verheiratet und ich weiß nicht, ob meine Frau sich das anguckt. Hi, Schatz. Vor 14 Tagen oder 3 Wochen hat sie zu mir gesagt, Klaus, es regt mich so auf beim Essen, dass du immer isst und kurz bevor du fertig bist, lässt du einen Rest liegen. Ja, ich sag, Schatz, das ist einfach, dass wir noch ein bisschen weiter erzählen. Also, war Situationskomik, aber dann dachte ich, okay, kann man ja machen, ich kann ja essen und dann richtig aufessen, dann sind wir fertig. Mir sagte mal einer, die meisten Eheprobleme entstehen dadurch, dass man abends die Zahnpastatube nicht zuschraubt. Und natürlich lachen wir und wir denken, okay, das kann es ja wohl nicht sein, das ist ja einfach lächerlich. Nein, es ist nicht lächerlich. Wir wollen unserem Haus wohl vorstehen, so wie Paulus an Timotheus schreibt. Und Gott sagt knallhart, wenn du dich in deinem privaten Bereich nicht bewährst, dann bist du einfach nicht geeignet, dass ich dich auf meine Herde loslasse. Und deswegen wäre es schön, wenn mal so ein Ruck durch uns Männer geht und wir sagen zumindest als Punkt 1, meine Ehe ist heilig. Und ich möchte einfach nicht über eine andere Frau nachdenken. Ich will es nicht. Und Herr, da wo ich es getan habe, vergib es mir. Bewahre meine Augen, meine Gedanken. Und ihr Frauen genauso. Ihr seid ja da nicht irgendwie besonders geschützter als wir Männer. Aber der Herr hat uns etwas gegeben mit der Ehe. Und wenn wir das nach seinen Gedanken leben, ist es wirklich ein Stück Himmel. Das steht in 5. Mose 11. Damit möchte ich jetzt schließen, bevor wir dann am Abend weitermachen. Das ist natürlich falsch, weil es in 5. Mose 16 steht. Nee, es steht in 5. Mose 11. Ja? Genau, 5. Mose 11, Vers 21. Auf dass eure Tage und die Tage eurer Kinder sich mehren in dem Land, das der Herr euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Schöner Ausdruck, ja? Wie die Tage des Himmels über der Erde. Das bedeutet eigentlich, es ist wie der Himmel auf Erden. Und solche Momente haben wir erlebt in unserer Ehe. Aber wenn wir die Wege Gottes verlassen, wenn wir untreu sind, ist es ein unendlicher Schmerz. Und Leute, die getrennte Beziehungen wirklich durchlebt haben, die sagen zu uns, es hört einfach nicht auf, weh zu tun. Und dann habe ich immer gedacht, vielleicht hängt das damit zusammen, dass wenn wir irgendwie ein wertvolles Geschenk von Gott bekommen und es wirklich wertvoll verwahren, dann segnet uns Gott über die Maßen. Aber wenn wir es veruntreuen, dann gibt es auch Schmerz, der sehr tief geht. Und das will Gott uns einfach ersparen. Also nochmal, meine lieben Brüder und Männer, ihr könnt nur eine Frau lieben. Und das ist mir sehr ernst.